Wer bin ich? Ist eine Frage, die gar nicht so... Ich merke gerade, dass ich meine Brille nicht wieder angezogen habe. Wunderbar, gerade als ich mein Mikrofon gemacht habe. Auf dem Nahbereich fällt mir das nicht auf. Aber jetzt, wo ich in die Menge gucke, merke ich, ich sehe euch nicht. Okay. Hallo. Okay. Wer bin ich? Das ist ja eine Frage, die irgendwie vor vielleicht 500 Jahren sich die allerwenigsten Leute mal so richtig gestellt haben. Das ist ja so ein bisschen auch so eine Luxusfrage. Viele Menschen haben so zu kämpfen mit ihrer Existenz, auch heutzutage noch, vielleicht nicht in diesem Land, dass sie sich den Luxus gar nicht so leisten können. Und ich versuche mal zwei Antworten zu geben. Ihr müsst irgendwann aufpassen, irgendwann ändert sich die Tonalität dieser Predigt, ihr werdet es mitkriegen. Ich werde nämlich zwei Antworten geben. Und ihr könnt ja dann versuchen, rauszukriegen, welche Antwort für euch passt. Okay, die erste Antwort gebe ich mit der Jakob-Geschichte. Die Jakob-Geschichte erzähle ich so ein bisschen. Und die ist insofern ganz spannend, weil Jakob irgendwann im Laufe des Weges einen neuen Namen von Gott bekommt. Das ist schon krass, ne? Also stell dir mal vor, irgendwann wacht ihr nachts auf, Gott steht an eurem Bett und sagt, du heißt in Zukunft Hans oder so, ne? Also irgendwie sowas, ne? Das wäre schon beeindruckend irgendwie. Ich meine, was immer dann auch Hans heißt, keine Ahnung, ne? Also das ist schon irgendwie beeindruckend. In seinem Fall ist das alles nochmal viel beeindruckender, aber das erzähle ich euch jetzt. Jakob wird als Zwillingsbruder von Esau geboren. Er ist der Zweitgeborene. Und als der Zweitgeborene gibt es eine merkwürdige Prophetie, die gegen alles in der Tradition dieser Gegend läuft, nämlich, dass er über seinen Bruder herrschen wird, über den Erstgeborenen. Als die beiden geboren werden, hat der Zweitgeborene die Ferse des Erstgeborenen in der Hand. Ne? Also irgendwie, das hat schon was Besonderes. Er wird deswegen Fersenhalter genannt, aber Fersenhalter ist irgendwie ein lustiger Name. Fersenhalter heißt in der Sprache, in der das alles spielt, nämlich im Hebräischen, Betrüger. Das ist cool. Ne? Stell dir mal vor, du wachst auf und so langsam erwacht dein Bewusstsein, also irgendwo so mit 15 oder so, ne? So langsam erwacht dein Bewusstsein und du merkst, du heißt Betrüger. Also das ist dein Name. Ja? Also das, ne? Betrüger, komm mal rein, essen, ne, irgendwie sowas, wasch dir erstmal die Hände, Betrüger, und also irgendwie sowas. Ne. Also das hat was leicht Prägendes, könnte ich mir vorstellen, so im Laufe der Jahre. Dann gibt es das Klassische, was es ja in Familien häufiger mal gibt. Wir wissen, alle Eltern haben alle Kinder gleich lieb, in dieser Geschichte auch. Also der Vater mochte den einen Sohn und die Mutter mochte den anderen Sohn besonders gerne. Und das ist insofern kompliziert, weil der Zweitgeborene, der eigentlich den Segen kriegen sollte, der war eben der Liebling von Mama, und den Segen verteilen tut aber der Vater. Wir sind hier in einer tief patriarchalen Gesellschaft, wir sind hier über 3000 Jahre rückwärts von heute, seitdem hat sich ja unfassbar viel geändert. Und dieser Jakob erschleicht sich mehrfach seinen Segen. Also einmal holt er sich das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder, indem er ihn besticht mit einer Suppe Linsen. Das ist so der erste Schritt. Und dann Jahre später oder Monate später, die Bibel erklärt uns das nicht, gibt es eine Situation, wo der Vater Isaak denkt so, oh, ich sterbe. Irgendwie so, ne? Das kommt bei Männern ja mal vor. Und deswegen will er seinen Sohn segnen. Bevor er eben stirbt, will er den Segen weitergeben. Und aber weil Liebe ja durch den Magen geht, möchte er, dass ihm also vorher was gebraten wird, was fertig gemacht wird, Fleisch. Also es handelt sich, also offensichtlich wird er noch ein paar Stunden leben. Und der Sohn geht los, um zu jagen, der Esau. Aber die Mutter bekommt das mit und sagt, Jakob, das ist unsere Gelegenheit. Also die holen sich so ein Zicklein, schlachten das, machen das fertig, setzen das vor, und dann wird da noch ein paar, also ein bisschen rumgeschminkt und ein bisschen ausstaffiert und so. Ne? Also zumindest der kränkliche alte Vater merkt das alles nicht und segnet Jakob, der mehrfach beteuert, dass er Esau ist. Ja? Also er schlüpft in die Rolle des Betrügers perfekt rein, mit allem, was irgendwie so dazu gehört. Das muss man erstmal schaffen, irgendwie dem sterbenden Vater zu sagen, nee, ich bin jemand ganz anderes. So, ne? Und er bekommt den Segen. Esau kommt nach Hause und merkt, er ist schon wieder reingelegt worden und schon wieder auf übelste Art und Weise. Esau sagt dann seinen Freunden nach dem zweiten Glas Bier, wenn mein Vater tot ist, dann warte ich die Trauerzeit ab und danach erschlage ich meinen Bruder. Das ist so gesetzt, das wird so passieren die nächsten Monate. Jakob hört davon und denkt sich, es ist besser, vielleicht das Land zu verlassen. Und das tut er dann auch. Seine Mutter staffiert ihn nochmal aus und dann geht er los. Und auf dem Weg hin zu seinen Verwandten, wo er hoffentlich auch dann eine Frau abbekommt, auf dem Weg hin zu seinen Verwandten, zu seinen Leuten irgendwie so, ne, begegnet ihm nachts Gott. So richtig massiv. Also er träumt, er schläft im Freien. Und dann begegnet ihm Gott in einem Traum und das ist so massiv, dass als er aufwacht, sagt, boah, ich wusste nicht, dass das hier das Haus Gottes ist. Also hier ist Gottes Gegenwart so stark. Er nennt das dann Bethel, Haus Gottes, ne? Bethel, da kennen wir das vielleicht ein paar her, diesen Begriff. Das Bethlehem, Haus des Brotes, ne? Beth ist einfach schlicht und ergreifend ein Haus. Also er benennt diesen Ort, gießt Öl über so einen Stein, um zu zeigen, hier heilig und irgendwie sowas. Ne? Und dieser Gott hat ihm gesagt, ich werde auf dich aufpassen, ich werde dich bewahren, ich werde dich zurückbringen ins Land, ich werde dich segnen. Und also was weiß ich, das hat Gott ihm alles gesagt. Und Jakob wacht morgens auf und sagt, also Gott, wenn du mich segnest und mich bewahrst, und mich hinbringst und wieder zurückbringst, dann bist du mein Gott und ich gebe dir den Zehnten von allem, was ich habe. Jakob hat ein massives Vertrauensproblem. Ich meine, ehrlich, vor gefühlt vor ein paar Sekunden hat Gott ihm im Traum gesagt, was er alles tun wird. An und mit Jakob. Und Jakob wacht auf und sagt, also Gott, lass uns mal einen Deal machen. Wenn du mich segnest, dann wird das und das passieren. Das mit dem 10%, das hatte er gelernt von Opa. Von Opa gibt es nämlich die Geschichte von Abraham. Gibt es die Geschichte, dass Abraham mal unterwegs gewesen ist. Abraham war ein Wilder. Ja? Also Abraham hat mal mit Hunderten von Leuten seinen Neffen rausgeholt aus der Sklaverei, die haben da Schwerter gewetzt und was weiß ich, wochenlang Leute verfolgt, haben die da rausgeprügelt und also irgendwie so. Ne? Und nachdem das alles fertig war, sind die zurückgezogen, unter anderem nach Salem, Jerusalem, also nach Salem zurückgezogen. Und als sie nach Salem gekommen sind, ist der Priesterkönig von Salem ihnen entgegengekommen und Abraham schenkt spontan diesem Priesterkönig 10% von allem, was sie erbeutet haben. Einfach so aus Ausdruck seines Dankes, dass Gott mit ihnen gewesen ist. Und merkt ihr den Unterschied? Bei Abraham ist das einfach ein Ausdruck von, ey, wie gut ist Gott? Wie gut ist Gott? Bei Jakob ist es ein Deal. Bei Jakob ist es so eine Vertragsangelegenheit. Das ist eine völlig andere innere Haltung, mit der er das alles macht. Obwohl es nach außen hin vielleicht am Ende des Tages mal ähnlich aussehen wird. Also er geht zu seinen Verwandten. Bei seinen Verwandten trifft er dann eine hübsche Frau und er will sie heiraten. Das wird ihm auch zugesagt. Dafür muss er 7 Jahre arbeiten, weil er bringt keinen Brautpreis mit, er bringt keinen Reichtum mit, er bringt nur sich mit. Also soll er jetzt 7 Jahre umsonst für den Familienbetrieb schuften. In diesem Fall ist das als Hirte, als Aufseher der Hirten, muss man da wohl sagen. Und nach 7 Jahren endlich darf er seine Frau heiraten, aber in der Hochzeitsnacht wird ihm die falsche Frau untergeschoben. Die haben da offensichtlich ein bisschen anders geheiratet als bei uns. Wer mal eine orthodoxe jüdische Hochzeit sich das mal erklären lässt, wie das abgeht, der ahnt so ein bisschen, wie das funktionieren könnte, dass man eine Braut unterschiebt. Also sollte man doch eigentlich merken. Nein, das ist in dieser Kultur durchaus möglich gewesen. Also er wacht auf morgens und sieht die falsche Frau. Er geht zu seinem Schwiegervater, der ihn also sowas von über den Tisch gezogen hat. Und er sagt, ja, weil sie war halt die Ältere. Die musste erst verheiratet werden. So ist das. Ne? So, der weiß er seiner Schuld überhaupt nicht bewusst. So, ne? Also das, ja. Ja, und dann ist der Deal, du musst halt nur noch 7 weitere Jahre für mich arbeiten und dann kriegst du auch die andere. Immerhin gab es da die Vielehe, das ist die gute Nachricht für Jakob an dieser Stelle, zumindest für den Mann war das jetzt hier die gute Nachricht, für die Frauen vielleicht weniger. Und nach 7 weiteren Jahren bekommt er die zweite Frau. Dann fängt ein übler Wettlauf an zwischen diesen beiden Frauen und Nebenfrauen und was weiß ich, das ist also das schlägt Denver und Dallas und was in den letzten Jahrzehnten danach noch an 1000 Nachfolgern gekommen ist. Na, also irgendwie so, also Kinder, 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 ganz komische Kombinationen, die da passieren. Und es ist tatsächlich auch so, dass von dieser zweiten Frau, von der Frau, die er so toll findet, kommen 2 Kinder. Das erste Kind ist Josef, der erscheint später nochmal in der Bibel ein bisschen prominenter. Und das zweite Kind ist Benjamin und bei der Geburt von Benjamin stirbt diese Frau. Diese beiden Jungs wird er Zeit seines Lebens massiv bevorzugen. Massiv bevorzugen. Also er, der groß geworden ist in einem Haushalt, an dem es klare Sachen gab, du bist das geliebte Kind, du bist das andere Kind, ne, so, lebt er das mit seinen eigenen Kindern genau so. Das ist erschreckend. Wenn man die Jakobsgeschichte durchgeht, dann denkt man, boah, am liebsten würde man den Kapitel für Kapitel einmal anbrüllen und sagen, ey, merkst du noch was? Hast du nichts gelernt aus deiner Geschichte? Ist da überhaupt nichts irgendwie bei dir hängen geblieben? Irgendwann ziehen sie zurück und auch das geschieht eigentlich betrügerisch. Heimlich, bei Nacht und ne, die anderen, also bei Nacht ist gut, ne, die anderen sind halt ein paar Tagesreisen weg. Nachher werden die ihn auch wieder einholen. Das dauert halt ein paar Wochen. Die Verfolgungsjagden sind ein bisschen langsamer als wenn mit Auto und quietschenden Reifen und so. Das Kamel und Laufen. Ne? Und seine Frau nimmt, also die Nette, ne? die nimmt alle Hausgötzen mit. Man weiß ja nie. Ne? Also ich gehe jetzt in die Fremde und da sind die Götter meines Mannes oder der Gott meines Mannes. Ich nehme mal mit, was ich hier vielleicht noch so brauchen kann. Man weiß ja nie, wofür man noch irgendwelche Götter braucht. Ne? Packt die sich in die Tasche, ziehen los. Ja, ihr merkt, ne, es ist, die ganze Geschichte trieft vor Misstrauen, Betrug, vor... Es ist einfach nichts Grades in der ganzen Sache. Und dann kommt es zum Showdown in der Nacht, bevor Jakob wieder auf Esau trifft. Ihr wisst, ne, das ist der Mann, der gesagt hat, Jakob, schlage ich tot. In dieser Nacht begegnet ein Engel Gottes, Gott selber. Das ist so eine komisch verworrene Geschichte, kann man nicht wirklich greifen, was da passiert. Begegnet Gott selber Jakob. Die ringen miteinander. Also, wer Weihnachten hier war, ne, der hat den Live-Bericht von dem einen Engel gehört, der die Anweisung hatte, die ganze Nacht mit Jakob zu ringen, sich nicht besiegen zu lassen, aber auch nicht zu gewinnen. So, ne? Also, das findet da statt. Und am Ende dieser Nacht haut ihm der Engel nochmal so als Erinnerung was auf die Hüfte. Von diesem Moment an humpelt Jakob für den Rest seines Lebens. Aber, und... dieser Engel, Schrägstrich Gott, segnet Jakob. Nochmal. Direkter, persönlicher Zuspruch. Du bist mein Schnuckelchen. Also das ist, hat ein bisschen andere Tonalität, aber ungefähr das. Und er gibt ihm einen neuen Namen. heißt ab diesem Zeitpunkt Israel, Gotteskrieger. Das ist Hammer, ne? Gotteskrieger. Na, so von, ey, ne? Ich weiß ja nicht, wie du heißt, ne? Aber mich hat Gott selber Gotteskrieger genannt. Ne? So. Also, das ist die neue Identität von Israel. Alles ändert sich. Es ändert sich gar nichts. Nichts. Jakob zieht in das neue Land, in das alte Land, sein Herkunftsland, zieht dahin, breitet sich aus, sagt seinem Bruder, den er einen Tag später trifft, ja, ich komme danach, kommt natürlich nicht nach und so weiter. Ne? Also noch am nächsten Tag belügt er seinen Bruder wieder von vorn. Vielleicht ist das auch eine Form von Höflichkeit gewesen, wissen wir nicht so genau, aber... Ne? Und dann, als es zur Hungersnot in diesem Land kommt und Josef schon lange verkauft ist, der ist weg, das weiß er nur nicht, dass der verkauft wurde von seinen Brüdern, sondern der dachte, Jakob dachte, dass der von den wilden Tieren gefressen worden ist. Also er ist betrogen worden von seinen Kindern. Von wem haben Sie das wohl gelernt? Und Jakob weigert sich, nach Ägypten zu gehen, seine Söhne da alle hinzuschicken, Benjamin hauptsächlich, weil Benjamin, den gibt es ja noch von seiner Schnuckelfrau, gibt es ja zwei Kinder und eins ist ja schon tot. Also Benjamin auf keinen Fall. Alle anderen dürfen gerne gehen. Ey, rafft ihr, was das für eine Familie ist? Also wenn du glaubst, du kommst aus einer komplizierten Familie, herzlich willkommen, die Bibel ist voller komplizierter Familiengeschichten. Also ich weiß nicht, ob es in der Familie, in der Bibel überhaupt eine einzige Zwei-Kinder-Rama-Glücklich-Familie gibt. Ich glaube nicht. Also mir ist noch keine aufgefallen. Und jetzt gehen die also dahin und dann ist das alles da auch sehr kompliziert. Am Ende ist es dann so, dass Josef, der eben in Ägypten ist und inzwischen mächtig und groß und reich, also ich fasse hier gerade 30 Kapitel Bibel zusammen, ne? Josef besteht darauf, dass Benjamin kommt. Und Benjamin kommt dann auch mit. Und einer der Söhne, ich glaube es ist Juda, sagt, wenn Benjamin nicht zurückkommt, darfst du meine Kinder töten. So, ne? Also die gehen rüber nach Ägypten und in Ägypten schiebt ihnen Josef einen silbernen Becher, aus dem er wahrsagt angeblich, schiebt er Benjamin in das Gepäck und bei der Ausreise werden die gefilzt und bei Benjamin findet sich also dieser Becher. Und Benjamin wird inhaftiert. Und jetzt kommt der Punkt, an dem Juda sagt, nimm mich stattdessen. Das überlebt mein Vater nicht. Wir haben schon Josef verloren. Die Geschichte, die erkläre ich euch dir jetzt mal nicht zu ausführlich. Ne? Also euch hier in Ägypten, ne? Benjamin können wir ja nicht auch noch verlieren und außerdem meine Kinder. So, ne? Das ist die Situation, die dann ist. Und jetzt endlich offenbart sich Josef und sagt, nee, ich bin euer Bruder, alles gut. Ich habe jetzt verstanden, dass ihr auch irgendwie was begriffen habt im Laufe der Jahrzehnte. Alles prima. Und jetzt holen sie Jakob zurück. Also holen sie sich Jakob nach Ägypten. In Ägypten ist der reiche Sohn, Josef, alles ist prima. Man sollte meinen, Happy End. Und im letzten Kapitel, wo von Jakob erzählt wird, im letzten Jakob-Kapitel, redet Jakob mit dem Pharao von Ägypten. So beim Tee. Na, also dem geht es richtig gut. Der ist jetzt 130 Jahre alt, kann zurückgucken auf ein wild bewegtes Leben, hat Kinder ohne Ende. Dem geht es richtig gut. Und er sagt dem Pharao, mein Leben war verglichen mit meinen Vorfahren, kurz und leidvoll. Was für ein Arsch. Wirklich. Also was für ein unangenehmer Mensch. Ich meine, ehrlich, mit 130 sollte man doch irgendwann auch mal sagen, ey, eigentlich geht es mir gerade gut. Also das ist doch unglaublich, oder? Und dann lässt er sich versprechen, dass er nicht in Ägypten begraben wird, sondern dass sie da, wo er herkommt, dass er da begraben wird. Und weil er denen natürlich nicht traut, dass sie ihm das versprechen, lässt er sie nochmal schwören. Sein Leben ist durchzogen von Anfang an bis zum Ende von Misstrauen, von ich komme zu kurz, das Leben ist doof, alles ist blöd und also irgendwie sowas. Alles durchzogen. Obwohl Gott zweimal live, richtig in Farbe, vor ihm, boom, gesagt hat, du bist mein Geliebter. Okay, das ist die eine Möglichkeit. Wie man lernen kann, wer man ist. Dass Gott mir das sagt. Und offensichtlich ist das nicht so wahnsinnig erfolgreich, das Modell. Damit kommen wir nicht so weit. Zweite Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit hat Gott sich einfallen lassen, indem er Gemeinde geschaffen hat. Es geht nämlich gar nicht so sehr darum, wer ich bin, sondern die Frage ist, wer sind wir? Wir sind von Gott erlöst. Wir sind von Gott gerufen. Alleine begreife ich das gar nicht. Alleine erreicht das gar nicht mein Herz. Warum weiß ich denn von Jesus? Weil Leute mir das erzählt haben, weil Leute mir das vorgelebt haben, weil ich an Leuten gesehen habe, wie sieht das aus, weil ich gesehen habe, wie gehen die durch Leid durch, wie gehen die durch Freude durch, wie gehen die durch Herausforderungen durch, weil ich das beobachtet habe, weil ich das gesehen habe, weil Leute mir auf die Finger gehauen haben und gesagt haben, sag mal, bist du gerade doof? Und Leute an anderer Stelle gesagt haben, das war mal eine gute Bewegung, die du hier gemacht hast und so weiter und so fort. Und im Laufe der Jahre habe ich was gelernt von dem, wer ich bin. Nämlich, ich bin ein Königskind. Ich gehöre zu meinem Jesus. Und das, ja, das bin ich. Aber das Ich ist unfassbar viel schwächer als das Wir. Es gibt so einen Bonhoeffer-Satz. Bonhoeffer kann man ja immer zitieren in Deutschland, ne? Der Jesus im Anderen ist stärker als der Jesus in mir. Da muss man nur erstmal ein inneres Ja zu finden. Weil wir in unserer Gesellschaft so völlig geprägt sind zu sagen, das muss ich schon selber erleben. Das muss ich schon selber erfahren. Und wenn wir so gar nichts erleben und gar nichts erfahren, ist ja auch schwierig. Aber die Bibel lädt mich ein, zu lernen und zu partizipieren an dem, was unter euch passiert. Was mit euch passiert. Welche Schritte ihr mit Jesus geht, an denen ich lernen kann, wer Jesus ist. Damit ich begreife, wer ist denn dieser Jesus. Es gibt einen langen Abschnitt, den lese ich jetzt mal im Kolosserbrief Kapitel 1, über Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem. Und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten, der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der Erste ist. Also Paulus bemüht sich wirklich klarzumachen, Jesus, und dann kommt lange nichts. Denn Gott gefiel es, in ihm die ganze Fülle des Heils Wohnung nehmen zu lassen. Durch ihn wollte Gott alles versöhnen und zu neuer, heilvoller Einheit verbinden. Alles, was gegeneinander streitet, wollte er zur Einheit zusammenführen, nachdem er Frieden gestiftet hat durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss. Alles, was auf der Erde und im Himmel lebt, sollte geeint werden durch ihn und in ihm als dem letzten Ziel. Ich meine, wie soll man das denn begreifen? Wie soll man denn das erfassen, was das heißt, Christ zu sein oder wer Jesus ist. Und dann redet Paulus weiter. Das gilt auch für euch. Einst standet ihr Gott fremd und feindlich gegenüber und habt das durch eure bösen Taten gezeigt. Aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Als sein heiliges Volk steht ihr jetzt rein und fehlerlos vor ihm da.
Ihr müsst jedoch im Glauben fest und unerschütterlich bleiben und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch durch die gute Nachricht gegeben ist. Ihr habt sie gehört und sie ist in der ganzen Welt verkündet worden. Mich, Paulus, hat Gott in seinen Dienst genommen, damit ich sie überall bekannt mache. Paulus geht wie selbstverständlich davon aus, dass es einen Ort gibt, an dem ich lerne, wer ich bin. Im Miteinander der Christen. Ich werde das alleine nicht erfassen. Und wenn ich es mir alleine erarbeite, dann wird das schräg. Und bestimmte Prägungen aus meiner Geschichte werde ich nie ablegen können. Und ich werde immer der bleiben, der ich bin, auf einem langen Weg, obwohl Gott vielleicht viel auf diesem Weg tut. Und ich werde vielleicht auch meine Spuren hinterlassen, Spuren, die in mir hinterlassen worden sind, die ich nicht ablegen kann. Gott lädt uns ein, dass wir unsere Herzen verbinden mit anderen Menschen, die auch ihre Herzen mit Jesus verbunden haben, damit wir miteinander uns ermutigen, als Christen in dieser Welt zu leben und damit unsere innere Haltung, wer bin ich, tatsächlich Schritt für Schritt für Schritt abzulegen, gesund zu werden, klar zu werden, aufrecht zu werden. Und in all dem rumzugraben, was hier über Jesus gesagt ist, dass wir versöhnt sind, dass wir angekommen sind bei der Liebe des Vaters, dass wir eben Königskinder sind. Ich möchte euch einladen, dass die erste Antwort, wer bin ich, dass ihr die hinterfragt, dass ich das für mich erarbeite. Und dann irgendwie versuche, dass ich das mache und tue und gestalte. Umso länger ich sehe, wie Gemeinschaft in der Bibel beschrieben wird und wie das Einzelne in der Bibel beschrieben wird, merke ich, es geht Gott darum, dass er uns einpflanzt in ein Miteinander von Menschen. Das brauchen wir. Wenn wir in unserer ganz kleinen, süßen Blase bleiben, ich und meine Familie und irgendwie sowas, dann bleiben wir und ändern uns nicht in das Bild, das Gott von uns hat. Das, was er dem Jakob gesagt hat, du bist mein Schnuckelchen, hat Jakob nicht erreicht, bis zum Ende seines Lebens. Es hat ihn nicht erreicht. Schrecklich. Ich bete mit uns. Herr der Herren und König der Könige, wirklich von dir kommt alles und auf dich geht alles hin. Und ich danke dir für die Menschen auf meinem Weg, die mir geholfen haben, das zu verstehen, Schritt für Schritt für Schritt. Die mir das vorgelebt haben, an denen das zu spüren war. Und ich möchte dich bitten, dass du vielen von uns das leicht machst, ihr Herz zu öffnen vor anderen Menschen. Sich von Herzen zu verbinden mit anderen Menschen und im Austausch zu sein, der dich in der Mitte hat. Ich bitte dich, dass besonders für die Kinder und Teenies und Jugendlichen in unserer Gemeinde, dass sie das erleben. Dass sie nicht alleine ihren Weg finden müssen, sondern dass es da einen Haufen Leute gibt, die ihnen ein echtes Vorbild sind, eine echte Inspiration sind, sich auszustrecken nach dir und nach all dem, was von dir kommt und was du hineinschütten willst in unser Leben. Ich möchte dich bitten, dass wir nicht in der Ewigkeit dir gegenüberstehen, und über ein kurzes und ärmliches Leben jammern. Und du uns da nochmal sagen musst, was du uns im Laufe unseres Weges alles gesagt hast und wir haben es nicht gehört. Erbarm dich über uns. Erbarm dich über unser Miteinander.